Hallo und guten Abend. Wenn dann soweit alle ein Plätzchen gefunden haben, würden wir beginnen. Wir freuen uns, dass die Veranstaltung auf ein so reges Interesse gestoßen ist und hoffen auf eine gute Diskussion in den nächsten 2 Stunden. Wir, das heißt von Seiten der Organisatorin, der Arbeitskreis Kritische Geografie, das ist ein statusübergreifendes Netzwerk von Geografinnen und Stadtgeografen, die unter anderem an der Uni in Frankfurt studieren, arbeiten und forschen. Und heute Abend sind wir vertreten durch Sebastian Schippe von der Bauhaus-Universität in Weimar. Und Daniel Mullis arbeitet genauso wie ich. Mein Name ist Conny Petzold an der Uni hier in Frankfurt. Wir haben uns die Debatte um das Philosophikum und den Konflikt zum Anlass genommen, um die Podiumsdiskussion heute Abend zu organisieren, die unter dem Titel steht Wohnen als Ware, Wohnen als Gemeingut und möchten Perspektiven städtischer sozialer Wohnungspolitik diskutieren. Das Philosophikum soll dabei nicht im Mittelpunkt stehen, weil wir meinen, dass gerade die jüngsten Entwicklungen, also der wahrscheinliche Verkauf des Objekts an einen privaten Investor, zeigen, dass wir es hier mit einem grundlegenden Problem städtischer Wohnungspolitik zu tun haben, das über den Einzelfall hinausreicht. Und diesen Kontext, den würden Sebastian und ich in aller Kürze skizzieren am Anfang und dann an das Podium übergeben. Die angesprochene Problematik, mit der wir es zu tun haben,
ist nicht da.
Ist auf der Folie schlecht zu sehen, sollte aber eigentlich eine Linie andeuten, dass in den letzten 4 Jahren die Wohnungspreise um ca. 35% gestiegen sind und im gleichen Zeitraum in den letzten 4 Jahren die Mieten um 20% gestiegen sind. Das muss man mir jetzt einfach glauben. Das ist eine Tendenz, die noch verstärkt wird durch den aktuellen Mietspiegel und wird in keinster Weise kompensiert durch Einkommensanstiege auf Seiten der Leute, die dort mieten oder wohnen, was dazu führt, dass eine steigende Anzahl von Menschen in Frankfurt wieder von Armut betroffen ist oder damit konfrontiert ist. Und bei der Frage danach, warum das so ist, also warum sich die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt so darstellt, ist eine beliebte Erklärung, das freie Spiel von Angebot und Nachfrage anzuführen, also dass schlichtweg eine zu geringe Anzahl an Wohnungen einem hohen Nachfragedruck gegenübersteht. Nun ist diese Erklärung zwar nicht ganz falsch, greift aber ein Stück weit zu kurz, und außerdem schürt sie den Mythos, dass diese Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt mit einfach immer mehr Bauen, Bauen, Bauen und besseren Anreizen für Investoren gelöst werden könnte, also dass die Wohnraumknappheit so gelöst werden könnte. Wir meinen aber, dass die solche investorenfreundlichen Maßnahmen wie Steuernachlässe und eine flexible Stadtplanung die Wohnraumknappheit niemals ganz beseitigen können und meinen, dass die Ursache für die momentan hohen Miete- und Wohnpreise tiefer liegt. Unsere These ist, dass wir es hier mit dem Resultat einer Tendenz zu tun haben, Wohnraum zunehmend als Ware zu handeln und einer Tendenz, dass Wohnraum zu einer Anlagesphäre unter vielen geworden ist. Das heißt, dass unter diesen Verhältnissen Wohnungen immer nur dann gebaut werden, wenn Investoren damit Geld verdienen können, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern dann im Falle eines Bauprojekts muss die Rendite auch vergleichbar sein mit anderen Anlagesphären. Und dementsprechend ist Friedrich Engels schon 1872 zu dem Schluss gekommen, dass unter diesen Verhältnissen die Bauindustrie, der teure Wohnungen ein weit besseres Spekulationsfeld bieten, immer nur ausnahmsweise Arbeiterwohnungen bzw. bezahlbare Wohnungen bauen wird. Und ganz ähnlich, aber man könnte sagen, empirisch präziser und aktueller argumentierte die Frankfurter Industrie- und Handelskammer vor 2 Jahren auf der Euro Finance Week, als sie verlauten ließ, dass bei einer Mindestprofiterwartung von 5% private Investoren keine Wohnungen bauen können, die unter 12 bis 13 Euro pro Quadratmeter Miete kosten. Und daraus folgt für unsere Diskussion heute, dass unter den gegebenen Bedingungen die Wohnraumknappheit über das freie Spiel der Märkte nicht gelöst werden können, dass Wohnraum knapp sein muss und bleiben wird, solange ein so hohes angesprochenes Mietniveau durchgesetzt werden soll.
Genau, und dieses Phänomen, dass Wohnungen zunehmend als Ware- und Anlagesphäre fungieren, ist ein Prozess, der nicht schon immer so war, der auch nicht natürlich ist, sondern auch ein Prozess, der in den letzten gut 20 Jahren politisch gefördert und auch ermöglicht worden ist. Genau, diesen Prozess können wir jetzt nicht detailliert hier im Eingangsstatement erläutern, aber ein paar Schlaglichter wollen wir doch nennen. Eins wäre zum Beispiel, dass bereits 1990 noch unter der Kohl-Regierung das Gesetz zur Gemeinnützigkeit im Wohnungssektor abgeschafft worden ist. Allein dadurch sind 3 Millionen bezahlbare Wohnungen aus dem nicht profitorientierten Sektor letztlich privatisiert und dem freien Markt zugeführt worden. Ein anderes Beispiel wäre in den 90er Jahren die Deregulierung und Liberalisierung von Finanz- und Immobilienmärkten. Dadurch ist Wohnen nicht nur eine Ware geworden, sondern eine Anlagesphäre, die auf globalen Märkten gehandelt wird, mit entsprechend hohem Verwertungsdruck. Und drittens kann man auch auf städtischer Ebene Prozesse beobachten, die diese Warenförmigkeit des Wohnens stärken und befördern. Diese Prozesse werden häufig unter dem Begriff der unternehmerischen Stadt gefasst. Das bedeutet, bezogen aufs Wohnen, dass städtische Entscheidungsträger verstärkt gehobenes Wohnen in den Fokus nehmen oder dass kommunale Wohnungsbestände entweder privatisiert werden oder, wie im Beispiel Frankfurt, Stichwort wäre die ABG Holding, dass öffentliche Wohnungsunternehmen so intern restrukturiert werden, dass sie zu einem gewinnorientierten Unternehmen gemacht werden, was sich dann in der Praxis und im Selbstverständnis nur noch geringfügig von privaten Investoren unterscheidet. Und zu nennen wäre ebenso ein Rückzug aus dem sozialen Wohnungsbau. Der sieht in Frankfurt wie folgt aus. Ja, das kann man diesmal lesen, wie schön. In Frankfurt sind halt der Bestand an Sozialwohnungen in den letzten 20 Jahren von knapp 70.000 auf jetzt unter 30.000 zurückgegangen. Das heißt, genau, zusammenfassend gab es also eine ganze Reihe politischer Entscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen, die dafür gesorgt haben, dass Wohnen zunehmend einer Waren- und Marktlogik unterworfen ist. Und dann muss man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn man auch wieder mit Phänomenen konfrontiert ist, wie Wohnungsnot, Verdrängung und eben eine Rückkehr der Wohnungsfrage. Die gute Nachricht ist nun, dass es trotz dieser ganzen Entwicklung immer noch Alternativen gibt. Und die haben wir jetzt mal mit diesem Stichwort überschrieben, Wohnen als Gemeingut. Das heißt, man könnte überlegen, wenn man irgendwie die Wohnungsfrage lösen will, wie könnte man Wohnraum dem Markt und einer Warenlogik entziehen, indem eben nicht rendite- und profitorientierte Akteure zum Zuge kommen. Und dafür gibt es eine ganze Reihe historischer Vorbilder oder Beispiele, wie sowas aussehen könnte. Zu nennen wären eben genau gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen, Genossenschaften oder auch kollektive Eigentumsmodelle, wie etwa das Mietshäuser-Syndikat. Das Mietshäuser-Syndikat wollten wir hier nochmal nennen, weil ja genau das Modell war, mit dem die Philosophikumsgruppe dieses Gebäude hier nebenan erwerben wollte, dadurch eben kein Privat-, sondern kollektives Eigentum geschaffen hätte, diese Wohnung dem Markt entzogen hätte und dadurch halt dauerhaft, das heißt über die ganze Lebensdauer des Gebäudes, relativ günstige Mieten hätten realisieren können. Das Problem, was solche Akteure aber immer haben, immer dann, wenn sie neue Projekte realisieren wollen, ist, dass sie in Konkurrenz mit privaten Investoren treten, entweder um Konkurrenz um Grund und Boden, um Bauland oder eben um konkrete Objekte wie hier das Philosophikum. Das Problem dabei ist, dass private Investoren in der Lage und willens sind, weitaus höhere Mieten durchzusetzen und dementsprechend sind sie auch in der Lage, höhere Bodenpreise zu bezahlen. Das ist ein Prozess, den kann man am Philosophikum ganz gut veranschaulichen. Bekanntlich hatte die Philosophikumsgruppe ja das Ziel, dort Wohnungen zu realisieren, mit im besten Fall Mieten, die sich deutlich unter 10 Euro bewegt hätten. Den Zuschlag hat jetzt, das ist ja letzte Woche bekannt geworden, ein privater Investor bekommen, die RMW Wohnungsunternehmen, das dort hochpreisige Kleinstwohnungen realisieren will, mit, so zumindest die FAZ, mit Quadratmeterpreisen von um die 20 Euro. Und diese Einschätzung um die 20 Euro ist durchaus realistisch, weil dieser Investor hat bereits ein Objekt hier in Frankfurt, das Flat Smart Living, gegenüber vom Polizeipräsidium. Auch da sind Kleinstwohnungen entstanden, relativ teuer. Da kostet, das kann man sich im Internet anschauen, ein 24 Quadratmeter Zimmer möbliert 650 Euro kalt. Das heißt, es wären dann 27 Euro pro Quadratmeter. Und jetzt bezogen auf dieses Problem der Konkurrenz mit privaten Investoren heißt das, wenn man also einen Investor hat, der doppelt oder vielleicht sogar dreimal so hohe Mieten nimmt, kann natürlich auch einen höheren Bodenpreis bezahlen und dementsprechend kommen dann solche gemeinnützigen, nicht profitorientierten Akteure nicht zum Zuge. Deswegen, kommen wir jetzt zum Thema dieser Veranstaltung, bräuchte es unserer Ansicht nach eine städtische Wohnungs- und Liegenschaftspolitik, die die Rahmenbedingungen so setzt, dass eben nicht renditeorientierte Akteure zum Zuge kommen. Und das wollen wir hier gerne diskutieren. Dazu haben wir uns halt Leute aus anderen Städten eingeladen, die erzählen, wie das da läuft, um eben im Vergleich zu sehen, was ist in Frankfurt möglich. Vielleicht kann man auch gewisse Modelle, Beispiele, Politikformen übertragen. Und ich denke, diese Notwendigkeit oder Aktualität des Themas unterstreicht auch Christian Kühn. Das ist der wohnungspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag. Der hat einen sehr lesenswerten, interessanten Gastbeitrag, wie ich finde, verfasst in der Frankfurter Rundschau von letzter Woche Donnerstag, wo er eben postuliert, dass Wohnen keine Ware sei, sondern ein Grundbedürfnis. Und deswegen müssten wir den Versuch wagen, die Wohnungsmärkte ein Stück weit den Spekulanten, man könnte vielleicht sagen, eben privaten Investoren zu entreißen und Akteuren zu geben, die keine reine Renditelogik haben.
Ja, genau. Wie Sebastian schon freundlicherweise übergeleitet hat, war das jetzt im Prinzip der Startschuss zum Podium. Und ich würde jetzt ganz gerne nochmal vorstellen, wer hier eigentlich sitzt, damit auch so ein bisschen klar wird, wie sich das hier zusammensetzt. Ganz links außen sitzt Ingo Riedmüller. Er ist Mitglied in einem Mietshaus-Syndikatsprojekt in Tübingen und wird aus dieser Perspektive anschließend etwas erzählen dazu. Dann Susanne Heeg, sie ist Professorin am Institut für Humangeographie auch hier in Frankfurt und wird anschließend und soll hier noch ein bisschen auf diese Problematik oder auf diese Rahmenbedingungen, die wir vorhin schon eingeleitet haben, weiter eingehen. Dann auf meiner Rechten ist Andreas Wirz aus Zürich. Er ist da Vorstand der Wohnbaugenossenschaften und Mitglied im Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger und soll da ein bisschen dieses Modell der Genossenschaften uns näher bringen und vielleicht ein paar Ideen daraus geben. Dann ganz rechts außen sitzt Wolfgang Siefert. Er ist wohnungspolitischer Sprecher der Grünen im Römer und Mitglied des Aufsichtsrats der ABG Holding. Anfangen wird jetzt Susanne mit der kurzen Input nochmal zu ein bisschen den Rahmenbedingungen der Wohnungspolitik hier in Frankfurt, aber auch allgemeiner.
Also ich bin jetzt gebeten worden, nochmal drauf einzugehen, auf so bestimmte Fragen der Wohnungspolitik, auch der Mietpreisentwicklung und auch verschiedene Formen, wie man auf darauf reagieren kann. Ich habe gedacht, es geht eher in der Form von Podiumsbeiträgen. Jetzt bin ich gezwungen, quasi einen 7-minütigen Beitrag zu machen. Ich werde versuchen, jetzt das Beste draus zu machen. Ich habe natürlich eine gute Voraussetzung, da ich die Erste bin. Und möchte jetzt hier nochmal betonen, dass das, was wir jetzt hier erleben, natürlich auch unter dem Banner steht von sehr turbulenten Zeiten, spätestens seit 2008. Mit der Absenkung der Zinsen, mit der Euro-Schuldenkrise, mit der Finanzkrise fließt sehr viel Geld in den Immobilienmarkt. Und erstaunlicherweise, vollkommen entgegen meiner Erwartungen, fließt unglaublich viel Geld in den Wohnungsmarkt. Der Hintergrund besteht darin, und das wissen Sie alle, dass viele versuchen, ihr Geld zu retten vor der Entwertung, dass viele denken, dass wenn sie in Immobilien investieren, dass damit eine sichere Anlage getätigt wäre und dass damit auch relativ hohe Erträge zu erzielen sind. Wenn es aber jetzt so ist, dass Zinsen gesenkt werden und damit Bauen sehr viel billiger wird, und auch der Erwerb von Immobilien sehr viel billiger wird, ist es natürlich auch klar, dass sich sehr viel mehr Akteure auf dem Markt bewegen und auf dem Markt befinden. Eine Folge davon ist, dass die Preise sowohl im Bereich Mieten, aber auch im Bereich von Eigentum enorm ansteigen. Das betrifft häufig erstmal Boden und wirkt sich dann aus auf die Quadratmeterpreise beispielsweise im Eigentum. So ist in der Frankfurter Rundschau von Juli 2013 darauf hingewiesen worden, dass innerhalb von zwei Jahren die Eigentumspreise für Wohnungen von 2.500 Euro pro Quadratmeter auf 4.200 angestiegen sind. Das ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her. Wir können alle davon ausgehen, dass dieser Preis nochmal zugenommen hat. Was ist die Konsequenz davon? Die Konsequenz davon ist, dass die meisten, die sich dann eine Immobilie erwerben, auch davon ausgehen, dass sie jetzt natürlich die Preise erhöhen müssen. Und wenn sie die Preise erhöhen für die Vermietung dieser Wohnung, bedeutet das, dass sie enorm angehoben werden müssen. Ich möchte nur mal ein kurzes Rechenbeispiel machen. Gehen wir jetzt mal davon aus, von diesen 4.200, obwohl mit Sicherheit diese Preise noch mal gestiegen sind, das sind Durchschnittspreise für Frankfurt. Wenn Sie da jetzt eine Miete nehmen von 12 Euro den Quadratmeter, wie er jetzt erst gestern in der Frankfurter Rundschau gemeldet wurde, was ein Durchschnitt ist für vermietete Wohnungen. Wenn Sie also 12 Euro pro Quadratmeter nehmen, dann brauchen Sie grob 29,2 Jahre, um diesen Quadratmeter abzuzahlen. Wenn Sie jetzt 8,70 Euro den Quadratmeter nehmen, wie es jetzt als der Durchschnittspreis im letzten Mietspiegel angezeigt worden ist, dann brauchen Sie 40 Jahre. Kaum jemand ist bereit, sein Geld so lange anzulegen. Also geht man über und versucht, das Maximum dabei rauszuholen. Wenn Sie jetzt 20 Euro den Quadratmeter nehmen, brauchen Sie nur noch 17 Jahre. Das ist auch eine beträchtliche Zeit, aber es ist deutlich weniger als die 40 Jahre bei 8,70 Euro. Sie sehen also, dass diese Tendenzen in dem Maße, wie die Preise steigen des Bodens, steigen natürlich auch die Mieten, um damit schneller den Geldumlauf wiederum, den Kapitalumlauf zu realisieren und Geld freizusetzen. Dies alles wirkt sich dahingehend aus, dass, wie gesagt, Mieten steigen. Wir sehen das auch im Mietspiegel. Da ist darauf hingewiesen worden, dass 2010 noch der durchschnittliche Quadratmeterpreis 87 war für Vermietungen. Und inzwischen sind es 8,70 Euro. Das heißt, es hat eine durchschnittliche Steigerung gegeben von 11%. Und dabei gibt es ja noch Zulagen in den verschiedensten Wohnlagen, die mir vollkommen unerklärlich sind. Es gibt einen Zentralitätszuschlag von 1 Euro rund. Es gibt für sehr gute Wohnlagen einen Zuschlag von 1,59 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, offensichtlich da, wo in bestimmten Lagen, hat man das Recht, per se das Recht, nochmal höhere Mieten zu nehmen. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wie dann die Lage an der stark befahrenen Straße. Gut, warum sage ich das alles? Ich sage das alles, weil auch diese ewige Forderung, dass Neubau da diesem Problem abhelfen würde, nämlich wenn mehr gebaut wird, würden die Mietpreise sinken, es würde ein Sickereffekt entstehen, sodass bestimmte Wohnungen freigezogen werden, die dann günstiger angeboten werden, dass sie eigentlich absurd sind. In dem Moment wie jetzt, wo Wohnungen Spekulationsobjekte sind und wo offensichtlich zu fast jedem Preis Wohnungen Mieter und Käufer finden, in dem Moment führt Neubau nur dazu, dass die Preise weiter steigen. Und das ist das, was wir gegenwärtig erleben. Und das geht vollkommen an den Bedürfnissen der meisten Mieterinnen vorbei. Die Maßnahmen, die es gegenwärtig gibt, nämlich Neubauwohnungen, die Mietpreisbremse in verschiedenen Städten einzuziehen. Das heißt, dass nur noch Erhöhung von 15% alle drei Jahre, ich habe jetzt gerade gezögert zwischen zwei und drei Jahre gemacht werden darf, ist natürlich erstmal eine leichte Hilfe. Das bezieht sich aber nur auf den Bestand. Neubauwohnungen sind da nicht enthalten und Neubauwohnungen sind genau diejenigen, die Preistreiber sind. Das heißt, da ein Großteil der gebauten Wohnungen wiederum im Eigentum übergeht, aber dieses Eigentum dann wiederum nicht zur Selbstnutzung verwendet wird, sondern zum Weitervermieten, bedeutet es, dass diese ersten Verträge in den Mietspiegel eingehen, weil in den Mietspiegel nur alle Neuvermietungen eingehen innerhalb der letzten vier Jahre. So können wir uns auch das erklären, dass die Mieten dermaßen stark angestiegen sind. Wenn wir jetzt nochmal bedenken, jetzt mache ich noch eine kleine Schleife, weil mir schon ein Zeichen gegeben wurde, dass ich die Zeit ausgefüllt habe. Wenn wir jetzt noch bedenken, dass ein wirklich von allen politischen oder sagen wir mal linksalternativen, linksradikalen Neigungen befreites Institut der deutschen Wirtschaft gesagt hat, dass wir gegenwärtig in den großen Städten in Deutschland wenn wir die kaufkraftbereinigte Einkommensentwicklung anschauen, dass wir dann erkennen müssen, dass wir eine Einkommensarmut in vielen Städten haben. Frankfurt und München zeichnet sich da ganz besonders aus. Warum zeichnet es sich ganz besonders aus? Erstmal natürlich, weil man mit den Euro in München und in Frankfurt nicht dieselbe Kaufkraft hat wie beispielsweise in Königs Wusterhausen oder in Gummersbach, sondern dass dasselbe Euro sehr viel weniger, kann man sehr viel weniger kaufen in Frankfurt. Und es bedeutet, dass dann, wenn die Mieten so stark steigen, wenn die Preise so stark steigen, dass dann diejenigen, die sowieso über wenig Geld verfügen, dann in dem Fall in Frankfurt nochmal über deutlich weniger Geld verfügen. Das führt zu einer Selektion, die wir gegenwärtig auch in Frankfurt wahrnehmen und die selbst von Stadtverantwortlichen, das heißt im Stadtplanungsamt wahrgenommen wird, wo gesagt wird, dass die innerstädtische Stadt weitgehend gentrifiziert ist. Dass wir also Formen erleben, eine Selektion, die bedeutet, dass diejenigen, die sich die Wohnung nicht mehr leisten können, dann ins Umland vertrieben werden. Und wie jetzt beispielsweise unser ehemaliger Stadtbaurat Schwarz mal gesagt hat, wer sich nicht leisten kann, im Nordend zu leben oder wer sich nicht leisten kann, in Ginnheim zu leben, der soll eben nach Bad Nauheim ziehen. Das in Bezug auf eine junge Familie mit zwei Kindern, der verkennt vollkommen, dass dieser Zwang Lebenschancen auch zerstört. In dem Fall bedeutet es, dass bei so einer Familie nicht mehr beide arbeiten gehen können. Und das bedeutet natürlich, dass sich schnell wieder ganz übliche Geschlechterverhältnisse durchsetzen. Gut, damit höre ich jetzt erstmal auf und gebe das mal weiter, weil das eigentliche Punkt ist ja, wie man Wohnen dann anders gestalten kann.
Vielen Dank, Susanne. Dann würde ich jetzt ganz gerne gleich weitergeben an Ingo. Und er meinte schon, dass er so ein bisschen unkonventionell daran gehen will an seine Erzählung. Ich bin mal gespannt.
Ich lebe seit 29 Jahren in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Seit 2001 gehört es zum Mietshäuser-Syndikat. Seitdem mache ich mit im bundesweiten Mietshäuser-Syndikat. Und auch in der regionalen Koordination. Normalerweise erzähle ich was über die Struktur des Mietshäuser-Syndikats, wie das Ganze funktioniert, das Modell, das setze ich jetzt als bekannt voraus, oder zur Stadtentwicklung. Heute wurde ich angefragt, dass ich mal einfach erzähle, wie das denn in Tübingen zugeht. Und nachdem ich die Bedingungen gelesen habe, die dem Philosophikum gestellt wurden, ich weiß, das soll heute nicht nur ums Philosophikum gehen, aber das ist der große Aufreger gerade, da denke ich, könnte das interessant sein. Ich habe mich aber jetzt entschieden, sämtliche PowerPoint-Folien in die Tonne zu treten und einfach mal Geschichten zu erzählen. Es war einmal, es begab sich aber zu der Zeit, Geschichten, die das Leben schrieb. Aus dem Stück »Wir können auch anders«. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Leute wollen ein Wohnprojekt gründen nach dem Modell des Mietshäuser-Syndikats. 4 Häuser, 50 Erwachsene, 30 Kinder und Wohnungen für soziale Psychiatrie. Diese 4 Häuser gehören zu einem Paket von 21.000 Wohnungen, die der Immobilienzweig der Landesbank veräußern will. Natürlich nicht an so eine publique Initiative, sondern an einen großen Player. Die meisten, alle übrigen, sind auch dann an die Patrizier aus Augsburg gegangen. Stadt, Verwaltung, Gemeinderat, Öffentlichkeit unterstützen aber das Projekt deutlich. Sie wollen, dass es was wird. Es findet sich ein geneigter Abteilungsleiter als Verhandlungsleiter von Seiten der Landesbank mit der entsprechenden Prokura, der kurz vor seiner Verrentung steht und noch eine gute Tat hinterlassen will. Von oben Von seinem Vorstand kriegt er allerdings Bedingungen aufgesetzt. Die sind zwar nicht so absurd und unerfüllbar wie beim Philosophikum, aber doch eng. Zum Beispiel was den Termin angeht und die Direktkredite. Direktkredite sind Gelder, die die Leute direkt an die Projekte geben, ohne Umweg über die Bank. Also dann sind sie sicher, dass es nicht in Chemie, Rüstung, Atomkraft oder sonst wo landet. Es ist eine ethische Geldanlage, bekommen dafür einen festgelegten kleinen Zinssatz. Ein Drittel will keinen Zins dafür haben und unterstützen das Projekt damit. Das wird von ein paar Banken als Eigenkapital ähnlich anerkannt. Damit kann man dann ohne selber Geld zu haben, einen Kredit bekommen, mit dem man das finanzieren kann, der über die Mieten abbezahlt wird. Im Falle dieses Projektes sollten das 675.000 Euro sein. Die Landesbank, der Verkäufer, drückt, will den Verkauf bis zum 31. Dezember. Zwischenbemerkung, wer zum 31. Dezember nicht fertig war, obwohl alles vorhanden war, war genau die Landesbank als Verkäufer. Die haben gebraucht bis zum 23. Februar, bis sie ihre Unterschrift runtersetzen konnten. Um den 31. Dezember jetzt möglich zu werden, werden verschiedene Schritte unternommen. Zuerst gliedert die Bank das Einbringen der Direktkredite auf in zwei Tranchen, 500.000 bis zum Kauf und die restlichen 175.000 dann erst, wenn die Sanierung begonnen wird. Das Projekt sammelt ab dem Zeitpunkt, da ein Kauf möglich ist, und bekommt bis Anfang November 250.000 zusammen. Zusätzlich zur Gründung von Verein, GmbH, Sanierungsplanung und so weiter. Zweiter Schritt. Ein Mann aus dem Projekt hat die Idee, die Stadt könnte doch eine kommunale Ausfallbürgschaft für das Projekt übernehmen. Er geht damit zu den Grünen, findet dort offene Ohren und am 21. November stellt die Fraktion der Grünen im Gemeinderat einen Antrag auf eine städtische Ausfallbürgschaft von 100.000 Euro für das Projekt. Dritter Schritt. Jetzt kommt die Situation, auf die ich eigentlich mal hinaus wollte. Es treffen sich bei einer Verhandlung Anfang Dezember die Vertreter des Wohnprojekts, der Baubürgermeister, der Kämmerer der Stadt, der also für die Finanzen zuständig ist, samt einem Mitarbeiter und der Filialleiter einer Bank, in dem Fall der GLS. Schon die Zusammensetzung bekundet politischen Willen, dass es um eine Realisierung geht, dass es geht, darum Möglichkeiten zu suchen. Die Diskussion lief dann ungefähr folgendermaßen. Ihr habt jetzt 350.000 beieinander. Anfang Dezember, das reicht nicht. Die Stadt könnte 150.000 dazusehen geben. Das mit der Bürgschaft, das ist ja soweit geklärt, das kann man machen. Aber eine Bürgschaft muss vom Regierungspräsidium genehmigt werden. Das dauert zu lange. Das dauert bis Februar oder März. Wie wäre es, wenn die Stadt einen Direktkredit gibt? 150.000, dann hättet ihr 500.000, dann könnt man den Kauf realisieren. Der Kämmerer will dafür den Eintrag im Grundbuch eines dieser vier Häuser auf Platz 1. Darauf reibt der Banker sich sein Kinn, sagt, eintragen, austragen, ziemlich wahnsinnig bürokratischer Aufwand und auch das dauert. Und außerdem bringt's vermeidbare Kosten fürs Projekt. Wissen Sie was? Wie wär's? Wir sichern als Bank den städtischen Direktkredit ab. Merken Sie, wohin der politische Wille geht, wie er seine Gestaltungsmöglichkeiten ausnützt. Heraus kommt dann ein Darlehensvertrag vom 14. Dezember 2010. Schlanke anderthalb Seiten. Keine 15 Rechtsanwälte und 350 Seiten Vertragswerk. Es sind anderthalb Seiten. Ich zitiere kurz. Nur Ausschnitte. Darlehensvertrag. Das Wohnprojekt für Häuser GmbH Tübingen erwirbt die Gebäude Hechinger Straße 23, 40 und 46 sowie Audenriedstraße 15 von der LBBW Immobilien GmbH mit dem Ziel, selbstverwalteten Wohnraum in Tübingen zu sozialverträglichen Mieten zu schaffen. Für die Darstellung des Eigenkapitals an der Finanzierung wirbt die GmbH Direktkredite bei Privatpersonen ein. Weil die LBBW auf einen Verkauf bis zum 31.12.2010 besteht, ist es der GmbH in der Kürze der Zeit nicht gelungen, alle erforderlichen Direktkredite zu akquirieren, damit der Erwerb noch im Jahr 2010 erfolgen kann, gewährt die Universität für Tübingen zur Aufstockung des Eigenkapitals ein Darlehen mit den nachfolgenden vertraglichen Bestimmungen. Oberbürgermeister, Vertreter des Projekts: Die Stadt gewährt dem Darlehensnehmer ein zweckgebundenes Darlehen in Höhe von maximal 150.000 Euro als Zwischenfinanzierung für noch einzuwerbende Direktkredite. Es wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 13.12. gewährt. Das Darlehen wird durch selbstschuldnerische Bankbürgschaft auf erstes Anfordern der GLS in voller Höhe gesichert. Das Darlehen wird über die gesamte Laufzeit tilgungsfrei gewährt und ist bis spätestens 31.12.2011, also ein Jahr später, zurückzuzahlen. Sondertilgungen sind möglich. Und was geschieht? Der Kauf geht über die Bühne. Das Projekt sammelt Direktkredite ein und bekommt bis zum Sanierungsbeginn nicht die 675.000 Euro zusammen, die es zusammenbekommen sollte. Schade eigentlich. Es sind nämlich 1,4 Millionen. Mehr als das Doppelte. Weil es ein bisschen Zeit und guten Willen bekommen hat. Und zahlt am 11. August 2011 den städtischen Direktkredit vorzeitig zurück. Zweite Situation. Und dann spare ich mir die restlichen für später auf. Ein Projekt will ein Riesenhaus kaufen. Mit Waldorf-Kindergarten, AIDS-Hilfe und sozialer Psychiatrie mit drin. Auch hier sind von Anfang an alle notwendigen Beteiligten an einem Tisch. Dann kommt das Problem auf. Die städtische Wohnbaugesellschaft will bis zum 31.12. das verkauft haben, mal wieder, um es in ihren Büchern stehen zu haben. Angekündigt ist, dass jetzt die Heimstättenverordnung verändert wird. Damit ist unklar, wie die Finanzsituation aussehen wird für das Projekt. Also möchte das Projekt lieber im nächsten Jahr kaufen. Daraufhin überlegt der neue Geschäftsführer des der städtischen Wohnbaugesellschaft laut, dass es doch vielleicht dann unter diesen Umständen an anderen Investor verkauft. Darauf bekommt der erste Bürgermeister einen Hustenanfall, blickt über seine Brille von unten, sieht den Geschäftsführer lange und ruhig an, hebt den Kopf und sagt lächelnd: Da haben wir aber wohl ein paar Worte mitzureden. Das war's. Weg war's mit der Rendite. Das Projekt geht weiter. Dritte Situation. Am Tisch ein Projekt, ein Notar, der Geschäftsführer einer städtischen Wohnbau GmbH. Es soll verkauft werden. Die Leute aus dem Projekt rechnen dem Geschäftsführer der Wohnbau GmbH vor, dass mit den Bedingungen, die sie haben, die Miete doch ein bisschen höher geht, als sie eigentlich wollen. Sie soll sozialverträglich sein. Er überlegt ein bisschen, sagt: Wissen Sie was? Sie bekommen eine Erbpacht. Wir strecken einfach die Kosten. Sie bekommen jetzt eine Erbpacht. Und wenn Sie dann den Kredit gemindert oder abbezahlt haben für das Haus, dann können Sie das Gelände kaufen und wir schreiben in den Vertrag eine Klausel rein, die Sie als alleinig möglichen Käufer da drin festhält. So, jetzt hätte ich noch ein paar Situationen, die hebe ich mir dann für später auf.
Ja, der nächste Input wird von Andreas Wirz aus Zürich gegeben. Vielleicht noch kurz, da doch noch zwei, drei einleitende Worte, warum Zürich. Wir haben uns überlegt, jemanden aus Zürich einzuladen. Zum einen, weil das Genossenschaftsprinzip da enorm spannend funktioniert. Tatsächlich funktioniert, muss man sagen. Andererseits aber auch, weil wir der Ansicht sind, dass es zwischen Zürich und Frankfurt durchaus Ähnlichkeiten gibt der Struktur der Stadt. Es gibt eine lange Tradition, diese beiden Städte auch irgendwie wissenschaftlich zu vergleichen. Und wir somit auch der Meinung waren, dass es nicht einfach nur so ein bisschen an den Haaren herbeigezogenes Beispiel ist, jetzt jemanden aus Zürich einzuladen, sondern dass das doch irgendwie ganz gut passt und irgendwie auch so die Städte durchaus irgendwie naheliegend sind, in Verbindung zu bringen. Dann Andreas, bitte.
Danke. Vielleicht ganz kurz, der Verband, den ich vertrete, dass man eine Größenordnung hat, Zürich momentan 400.000 Einwohner, der Verband deckt aber die Großregion ab, sind etwa 1,5 Millionen Einwohner. Wir vertreten 250 gemeinnützige Bauträger, die besitzen zusammen 60.000 Wohnungen. Wir beschäftigen 8 Mitarbeitende, machen einen Umsatz als Verband, der eigentlich selber keine Immobilien besitzt, von 1,2 Millionen, das ist relativ viel. Wir finanzieren uns über Mitgliederbeiträge dieser gemeinnützigen Bauträger, über Dienstleistungen, ein Teil Sponsoring und Leistungsvereinbarung mit der öffentlichen Hand. Die Genossenschaftsbewegung in Zürich, und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Vorteil, weil Immobilien etwas eine Geschichte sind, die über eine lange Zeit dauern. Wir haben gehört im Input von Susanne Heeg, die Genossenschaftsbewegung in Zürich gründet eigentlich auf der Industrialisierung. Auch in Zürich war eigentlich, wir haben nicht die ganze Zeit Kühe gemolken, sondern wir haben uns auch mit der Industrialisierung befasst. Die ersten Wohnbauprojekte, hier kommunaler Wohnungsbau in die Jahrhundertwende in der Stadt Zürich. Also eine lange Geschichte, eine Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals, das sind alles private Selbsthilfegenossenschaften in den 20er Jahren in der Mitte von der Stadt Zürich. Das ist eigentlich unsere Geschichte und das gibt uns gewisse Vorteile. Die gleichen Siedlungen aus der Jahrhundertwende heute, also 12. September, es wurde eine Wohnung frei. So sieht das momentan aus in der Stadt Zürich. Die stehen da alle an, um die zu besichtigen. So sieht es dann im Treppenhaus aus mit den Anmeldeformularen. Und jetzt vielleicht etwas ganz Wichtiges, die Tragbarkeit, das sind Schweizer Franken. Wir zahlen 1,20 Franken für einen Euro, dass Sie etwa sehen, wie das Verhältnis ist. Wir sehen auf der linken Seite die Haushaltseinkommen. Und es ist für deutsche Verhältnisse alles ein bisschen viel Geld, es ist bei uns aber auch alles ein bisschen teurer, von daher müssen Sie nicht groß erschrecken. Man merkt aber, dass ca. 50% der Einwohnenden sich eine Wohnung leisten können, die maximal 1.900 Franken kosten darf, wenn man annimmt, dass die Miete 25 Franken des Haushaltseinkommens betragen soll. Das heißt, alles, was drüber ist, ist eigentlich in einem oberen Einkommenssegment. Ich habe das gemacht, ich habe gesagt, ich brauche eine 4,5-Zimmer-Wohnung, sie darf 2.000 Franken kosten, das ist schon eine Weile her, 21. Juni. Sie sehen es, 5 Angebote in der Stadt Zürich, also chancenlos. Kein Wunder, gibt es politische Auseinandersetzungen. Die Frage, wem gehört Zürich, ist eine ganz wichtige. Im Hintergrund ein Immobilienprojekt, Schweizerische Bundesbahnen, ein Staatsbetrieb, benutzt das Bahnareal, vielleicht vergleichbar mit dem Güterbahnareal hier in Frankfurt, für Hochpreiswohnungen. Hier werden die Eigentumswohnungen, es sind Eigentumswohnungen versteigert an den Meistbietenden. Es gibt ein Alterswohnprojekt, es kostet 15.000 Franken pro Monat, dort zu wohnen. Bravo. Vielleicht jetzt die schöne Ausgangslage, Stadt Zürich, ich habe es gesagt, 400.000 Einwohner, ich weiß nicht, ob man sieht, die roten Punkte verteilt in der Stadt, sind alles gemeinnützige Siedlungen, 20% von den Genossenschaften, 5% städtische, also kommunaler Wohnungsbau und Stiftungen. Sie sehen auch, und das ist, glaube ich, eine Qualität, das ist in allen Stadtquartieren vertreten. Die Wohnungsproduktion, Sie sehen es, 1.300 Wohnungen pro Jahr, das ist natürlich viel zu wenig und wir schaffen es im Moment nicht, auch davon 20% zu erstellen, sondern wir sind da etwa bei 10%. Das Modell ist ein ganz wichtiges und ich glaube in dieser Diskussion dieser Wohnmodelle finde ich entscheidend. Es sind Selbsthilfeorganisationen, also keine staatlichen Organisationen. Sie besitzen Land, das sie mit eigenen Mitteln und zwar auf dem freien Markt erworben haben. Sie sind einzig so günstig, weil das Land und die Immobilien über Jahrzehnte der Spekulation entzogen wurden. Die gemeinnützigen Bauträger, die Wohnbaugenossenschaften verpflichten sich der Kostenmiete und schöpfen keine Gewinne ab. Jetzt gibt es einen kleinen Anteil Subventionen, das ist aber nur etwa 10%. Und das ist nicht eine Förderung der Bauträger, sondern das sind zinslose Darlehen, die in die Wohnungen fließen und man damit gezielt mit Einkommens- und Vermögenslimiten gewisse Bevölkerungsschichten unterstützen kann. Das ist aber keine Subjekthilfe, sondern eine Objekthilfe. Und in diesem Frankfurter Modell finde ich es ganz wichtig, das ist Geld, das bleibt, das sind Kredite und das bleibt bestehen. Das ist keine Förderung, die irgendwann zum Punkt X ausläuft und dann verbrannt ist. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Faktor als Unterschied. springe ich, ich habe nicht so viel Zeit. Vielleicht, dass Sie ein bisschen sehen, wie sieht dieser gemeinnützige Wohnungsbau heute aus in Zürich, Kraftwerk 1. Eines der ersten neuen junge Projekte, alternative Wohnformen war das Thema, andere Lebensentwürfe, es gibt nicht nur Familien, sondern ganz andere Formen des Zusammenlebens. 50% der Paare werden geschieden, da braucht es Antworten. Wohnungsbau am Stadtrand, hier inmitten der Kernstadt eigentlich, unter sehr hohen Lärmschutzanforderungen, um diese komische Kubatur, Holzbau zu einem großen Teil vielleicht wichtig. Hier ein anderes Beispiel, ich kann leider nicht ins Detail gehen, Kraftwerk 2, ein neueres Projekt, ich bin noch Mitglied dieser Genossenschaft, habe diese auch gegründet. Sie sehen es an den Grundrissen, ganz andere Formen des Zusammenwohnens, Clusterwohnungen. Es gibt einen kleinen Teil, den man für sich hat und einen größeren, der mit einer Gemeinschaft teilt. Also wir haben im Moment in Zürich mehr als 50% Einpersonenhaushalte, aber die Leute wollen nicht allein sein, die soziale Frage stellt sich. Also auch hier sind Wohnformen gefragt. Kalkbreite jetzt in den Medien ganz aktuell. Die Frage der Erdgeschossnutzung und Gewerbe auch eine Aufgabe für Genossenschaften. Wieso lohnt sich das? Sie sehen hier die Kurve blau, der normale Immobilienmarkt, grün die Zinsentwicklung und rot der genossenschaftliche Wohnungsbau. Beide bauen etwa zu den gleichen Erstellungskosten, die Genossenschaften ein bisschen günstiger. Nach 10 Jahren beginnt man mit der Abschreibung, die Mieten steigen. Sie sehen die beiden Kurven, die sind eigentlich noch etwa gleichlautend. Und Sie merken nach einem gewissen Zeitpunkt, nach der Sanierung, entwickeln sich die Genossenschaftswohnungen eigentlich parallel zur Zinsentwicklung. Und der private Markt, das ist dieser Spekulationsanteil, die andere Kurve, die steigt. Und diese Differenz ist der Effekt dieses gemeinnützigen Wohnungsbaus und Sie sehen, das ist sehr beeindruckend. Vielleicht ganz grob, es gibt einen Verfassungsauftrag, Förderung Bevölkerungsgruppen angemessene Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Das ist in der Verfassung verankert. Und vom Kanton gibt es diese Subventionsdarlehen, ich habe es gesagt, das ist aber lediglich 10% des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Dann gibt es in der Stadt Zürich, das ist ganz wichtig, vor ein paar Jahren gab es eine Volksabstimmung, man hat beschlossen, dass längerfristig 1/3 des gesamten Wohnungsbaus gemeinnützig werden muss. Das heißt also, die 20% Genossenschaften und die 5% Kommunalen, die sollen noch gesteigert werden, das fließt in Legislaturprogramme ein. Baulandbeschaffung, wir haben es gehört, wir stehen weniger in Konkurrenz mit anderen Mietbaugesellschaften. Also bei uns ist Pensionskasse, institutionelle Anleger ist eine große Konkurrenz. Das ist aber nicht die große Bedrohung. Die große Bedrohung ist der Eigentumsmarkt, der in der Schweiz eigentlich, wir haben im Moment noch 70% Miete. Der Eigentumsanteil steigt rapide in letzter Zeit. Und weil die Leute schlecht rechnen können und sie das Gefühl haben, sie sparen Steuern, wenn sie teure Hypotheken aufnehmen, eines der best erfundenen Märchen der letzten Jahre, kaufen sie Wohnliegenschaften, die etwa doppelt so teuer sind, als was sie wirklich kosten. Das heißt, es gibt Leute, die sehr viel verdienen und darum können sie auch sehr viel mehr fürs Land zahlen, die bei diesen Geschäften können wir nicht mithalten. Ganz wichtig, die Stadt Zürich verkauft kein Land mehr, keinen Quadratmeter, nur noch eigentlich für Restparzellen. Der Rest wird behalten. Land ist ein nicht vermehrbares Gut, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, das ist die Grundregel, die öffentliche Hand sollte kein Land verkaufen. Und sie behält es und gibt es, sie verkauft es auch nicht den Genossenschaften, sondern sie gibt es den Genossenschaften im Baurecht für 60 Jahre und bekommt im Gegenzug, und das ist für die Kommune sehr interessant, einen Zins auf diesem Land und der ist wiederkehrend. Wenn sie es verkauft, bildet sich das nämlich nur einmal in einem Jahr im Budget ab. Vom Verband her haben wir ein Landakquisitionsinstrument. Wir haben es geschafft, dass alle Genossenschaften miteinander uns den Auftrag gegeben haben, Land zu akquirieren. Wir haben Kunden zusätzlich zur normalen Produktion in den letzten 10 Jahren 1500 Wohnungen schaffen. Ich will nicht zu lange werden. Wir haben, das ist vielleicht auch eine wichtige Hilfe, aber auch nicht verbranntes Geld. Wie kommen wir zu unseren Krediten? Also unsere Projekte sind etwa zu 75% mit normalen Bankkrediten finanziert. Es gibt diese Emissionszentrale, der Bund verbürgt regelmäßig Geld, um billig Kredite bei den Banken zu beschaffen. Es sind Obligationenanleihen, sind im Moment in der Schweiz 5 Milliarden, die in den gemeinnützigen Wohnungsbau fließen, mit Zinsen im Moment unter 1%. Das ist sehr attraktiv. Es gibt dann die nächsten drei Instrumente, sind die Instrumente vom Verband. Es gibt Sol Invest, eine Stiftung, die in Schieflage geratene Genossenschaften aufkaufen und retten kann, die Gemeinnützigkeit bewahren kann. Es gibt eine Stiftung Solidaritätsfonds, die Projekte anstoßen kann und Anschubfinanzierungen für neue Genossenschaften. Im Moment beschäftigen wir uns darum, die Querstadt zu verlassen und gehen, Sie sehen es hier auf diesem Bild, in äußerste Agglomeration, kaufen Industrieareale, die wir unnutzen, zu wohnen und eigentlich sehr hohe Risiken tragen. Wir glauben, dass sich das lohnt.
Ja.
Auch dir vielen Dank, Andreas. Ja, nun würde ich gerne das Wort an Wolfgang Siefeld übergeben, der mal noch so aus der Perspektive der Stadt Frankfurt hier erzählen wird, wie das hier aussieht, was die Stadt tut, um kommunale Wohnbau zu betreiben.
Ja, solange bis die Präsentation kommt, stelle ich mich schon mal vor. Ich bin Wolfgang Siefert, ich bin seit dieser Legislaturperiode, also seit 2011 Stadtverordneter für die Grünen im Römer. Bin seit einem Jahr, seit einem guten Jahr inzwischen, wohnungspolitischer Sprecher. Und da die ABG Frankfurt Holding eine praktisch 100% Tochter der Stadt ist, bin ich da quasi abgesandt. Auch als Aufsichtsrat käme ich also auch mit der ABG ein bisschen zumindest aus, vielleicht nicht ganz so gut wie der Herr Juncker. Ja, zum Thema Wohnungsmarkt in Frankfurt haben wir jetzt schon einiges gehört, schon vieles gesagt worden. Ich will vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Blickrichtung auch drauf werfen. Warum haben wir denn diese, manche sagen Wohnungsnot, manche sagen angespannten Wohnungsmarkt. Mir ist es eigentlich egal, wie wir es nennen. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall ein Problem am Wohnungsmarkt haben. Ich glaube, einer der Hauptgründe, der bisher noch nicht genannt wurde, ist einfach, dass Frankfurt die letzten Jahre für Einwohner extrem attraktiv geworden ist. Die Menschen, die Kinder haben, ziehen nicht mehr aus der Stadt raus, sondern bleiben in der Stadt. Leute, die nach Frankfurt zum Arbeiten kommen, Frankfurt ist einfach auch eine interessante Stadt mit vielen Arbeitsplätzen, wollen eben nicht mehr in Bad Homburg wohnen, sondern in Frankfurt bleiben. Das hat dann zur Folge, also 2011 hatten wir 11.000 Einwohner mehr, 2012 hatten wir 12.000 Einwohner mehr, 2013 hatten wir, als kommt's, nicht 13, sondern 15.000 Einwohner mehr. Und so zurzeit bewegen wir uns ungefähr auf einem Niveau, dass wir jede Woche 350 Einwohner netto mehr in Frankfurt haben. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, das ist ja schon geschildert worden. Eine, die nicht so oft gezeigt wird, habe ich jetzt mal am Anfang hier gestellt. Diese Linie, die gezeigt wird, die zeigt an, wie viele Personen in einer Wohnung leben. Und diese Balken zeigen an, wie viel Quadratmeter pro Person in diesen Wohnungen zur Verfügung stehen. Was wir alle kennen, ist, die letzten Jahrzehnte sind also immer weniger Leute pro Wohnung geworden. Der Quadratmeterverbrauch pro Bewohner ist immer höher geworden. Aber wir stellen fest, 2010, 2012 dreht diese Kurve plötzlich. Und die dreht ja nicht, weil die Leute plötzlich sagen, wir wollen jetzt nicht mehr alleine wohnen oder wir wollen jetzt weniger Platz haben, sondern das hat ganz massiv was damit zu tun, was wir für ein Wohnungsmarktangebot in dieser Stadt haben. Einfach nur als Indikator mal, den man so nicht so oft sieht. Ja, die andere Folge ist schon genannt worden mit anderen Zahlen. Da kann man sich trefflich streiten, wer die richtigen Zahlen hat. Ich habe jetzt mal die durchschnittliche Vergleichsmiete dabei. 2008 war die in Frankfurt bei 7,15 Euro den Quadratmeter. Da sind wir 2013 bei 7,84 Euro gewesen. Das sind also in 5 Jahren ungefähr 10% Steigerung. Da ist jetzt als Beispiel eine 65 Quadratmeter Wohnung genommen. Die Richtung, glaube ich, haben wir alle ungefähr die gleiche. Ja, was hat es auch noch für eine Folge? Ist auch schon genannt worden. Ich habe hier mal die Anzahl der genehmigten Wohnungen in Frankfurt mitgebracht. Das heißt also, wie viele Baugenehmigungen werden pro Jahr erteilt? Das sieht man, das hat immer so plus minus 3.000 irgendwie hingedümpelt. Nur also zum Beispiel 2013, das Nachkriegsrekord, 5.310 Wohnungen. So viele wurden noch nie in einem Jahr genehmigt. Oder seit den 60er Jahren. Also auf jeden Fall schon seit sehr lange nicht mehr. Ja, Daraus ist schon gesagt worden, wir haben die Situation, viele Menschen, gerade in Innenstadtbereichen, sehen sich extrem steigenden Mieten ausgesetzt. Und da wollte ich einfach mal so kurz, einige sind auch schon angesprochen worden, da müsste man eigentlich noch mal so ein bisschen über jedes Werkzeug einzeln diskutieren, weil da doch auch ein bisschen was durcheinander gegangen ist. Aber ich nenne es jetzt mal, also Mietspiegel ist eigentlich überhaupt kein Werkzeug, sondern der Mietspiegel ist eigentlich ein Instrument, der anzeigen soll, wie der Markt im Moment aussieht, um den Mieter zu schützen. Ja. Auf den Lacher habe ich gewartet. Im Endeffekt ist die Idee zu sagen, okay, damit jeder Mieter gucken kann, was ist denn für meine Wohngegend, für meine Wohnlage, für meine Wohnungsausstattung eine angemessene Miete und ist das, was der Vermieter von mir haben will, denn berechtigt. Jetzt kann man an dem Instrument, ich glaube, das ist eigentlich kein Fehler, dass es das gibt. Es gibt natürlich Kritikpunkte, die wir auch haben. Einer ist schon angedeutet worden, er ist ein bisschen anderes. Also in den Mietspiegel gehen alle Mieten, alle Bestandsmieten ein, also nicht Neuvermietungen, alle Bestandsmieten, die in den letzten 4 Jahren geändert wurden. So, das, was ist die Folge? Mieten, die die letzten 4 Jahre nicht geändert wurden, fliegen aus dem Mietspiegel raus und nehmen dann eben nicht mehr an dieser Bewertung teil. Das ist ein Kritikpunkt. Das war früher auch mal anders. Das ist unter einer CDU-geführten Bundesregierung mal geändert worden. Wir fordern seit langem, dass es wieder zurückgeändert wird, weil wenn man sagt, es ist kein politisches Instrument und bildet nur den Markt ab, dann muss es auch den Gesamtmarkt abbilden und nicht nur den Teil, der eben sich geändert hat. Ja, dann haben wir die Kappungsgrenze, ist auch schon angesprochen worden. Die ist jetzt gerade gesenkt worden. Früher waren es 20% auf 3 Jahre. Also das gilt immer nur bis zum Mietspiegel, gilt auch nur für Bestandsmieten, also gilt auch nicht für Wiedervermietungen zum Beispiel. Ist auch eine Sache, die wir fordern, dass sie eingeführt wird. Das heißt, wenn eine Wohnung quasi einen neuen Mieter bekommt und dann kann praktisch der Vermieter bis zu, sagen wir mal, ungefähr 20-30% über den Mietspiegel die Miete einfach erhöhen, ohne dass er Probleme erwarten muss. Erst danach geht es dann mit einer Mietwucherbewertung los, aber das ist meistens bei vielen Altbauten eine ganz erhebliche Steigerung, die da kommt. Eine Forderung von uns Grünen, die schon lange kommt. Diese Kappungsgrenze für 20% ist jetzt auf 15% abgesenkt worden, weil ich jetzt auch ja schon als ABG-Mensch hier angekündigt worden bin. Die ABG hat sich freiwillig erklärt, auf noch weitere 5% unter dieser Grenze zu bleiben. Das heißt, die ABG-Mieten werden maximal 10% in 3 Jahren erhöht werden, maximal. Da gibt es dann eine Debatte drüber, ob das der richtige Weg ist, ob das genug ist. Dafür reichen meine 10 Minuten jetzt nicht, aber da können wir gerne nachher nochmal drüber reden. Was machen wir noch? Es gibt Milieuschutzsatzungen, ein Schwert, das wir, sage ich mal, auspacken, das aber nur begrenzt scharf ist. Da geht es darum, dass wir sagen können, okay, wir haben hier ein Milieu, das möchten wir uns erhalten, also sprich eine gewisse Bewohnerstruktur. Wir haben oft das Problem nicht nur von Mieterhöhungen, sondern dass Altbauten verkauft werden, aufgeteilt werden und teuer als Eigentumswohnung verkauft werden. Dafür werden die meistens modernisiert, Wohnungen werden zusammengelegt, es werden Aufzüge eingebaut und. Mit diesen Milieuschutzsatzungen kann man wenige Dinge da verhindern. Zum Beispiel, dass jetzt aus 2 Dreizimmerwohnungen eine 150 Quadratmeter Wohnung gemacht wird, kann man bis zum gewissen Punkt verhindern. Man kann zum Beispiel verhindern, dass Aufzüge angebaut werden, die nur eine Etage, dieses typische Penthouse erschließen. Also München macht es schon länger, das wollen wir jetzt hier in Bockenheim, sind wir gerade dabei, eine einzuführen, wollen wir auch machen, aber auch das ist natürlich nur eine Mangelverwaltung oder eine Mangelbegrenzung. Ja, das kann man nur die Spitzen abmachen. Was machen wir noch? Es gibt die wohnungsrechtliche Beratung im Amt für Wohnungswesen, da können sich Mieter hinwenden, wenn sie das Gefühl haben, hier stimmt was nicht mit meiner Mieterhöhung. Das ist ein städtisches Amt, wo es mehrere Mitarbeiter gibt, die sich nur darum kümmern. Und wir haben eine Bauaufsicht, die sich darum kümmert, was wir auch in der Stadt in letzter Zeit immer öfter sehen, Themen wie Zweckentfremdung, so jetzt bin ich schon bei 3 Minuten, das ist natürlich jetzt hart. Zweckentfremdung, da geht es darum, dass Wohnungen einfach falsch genutzt werden. Da habe ich mal so eine kleine Statistik dabei. Also das sind die Wohnungen, die zurückgewonnen wurden die letzten Jahre. Da ist jetzt so eine Spitze drin, weil wir letztes Jahr mal so eine Aktion gemacht haben. Es wurden unheimlich viele Wohnungen als Ferienwohnung oder als quasi wie ein Hotel kurzfristig vermietet. Und da haben wir mal eine größere Aktion gemacht und haben dadurch ungefähr 450 Wohnungen dem Markt wieder zurückgeführt. Aber auch mit diesen 450 Wohnungen löst man natürlich bei diesen steigenden Einwohnerzahlen die Probleme in Frankfurt nicht. Aber es ist auch ein Werkzeug, das wir anwenden. Ja, welche Maßnahmen kann man machen, um die Wohnraumgewinnung noch hinzukriegen? Man kann Gewerbe in Wohnungen umwandeln, man kann nachverdichten, man kann Wohnbauland gewinnen, Wohnbauförderung, da würde ich alles gerne noch was dazu sagen, kann ich nachher machen, weil ich gerne noch zu was anderem kommen würde. Deswegen mache ich mal weiter. Ja, vielleicht zum Thema Wohnbauförderung ist auch genannt worden. Die Stadt Frankfurt investiert 45 Millionen Euro im Jahr in Wohnungsbauförderung. Nun mal so als, sage ich mal, als kleiner Vergleich. Das ganze Land Hessen hat gerade beschlossen, 60 Millionen fürs ganze Land Hessen auszugeben und feiert es als großen Erfolg. Nur mal, um so eine kleine Bewertung von den Größenordnungen anzugehen. Wir haben beschlossen, dass wir bei Neubauprojekten, bei denen die Stadt über Bebauungspläne oder städtebauliche Verträge, es klingt auch kompliziert, Einfluss nehmen kann, künftig generell 30% für den geförderten Wohnungsbau reservieren werden, also bei allen Neubauprojekten, die neu angefangen werden. Der Kulturcampus ist im Übrigen ein erstes Beispiel, wo wir das auch umsetzen werden. Ja. Und auf dem Kulturcampus wird es auch was geben, das, was es bisher auch noch nicht gab, dass 15% der Fläche für sogenannte innovative oder gemeinschaftliche Wohnbauprojekte reserviert werden, weil das ist was glaube ich in die Richtung meiner Vorredner auch teilweise geht, was wir auch sehr gut finden. Da kann ich mal kurz noch zeigen, bevor jetzt Stopp kommt, was wir da bisher gemacht haben. Wir haben das Netzwerk Frankfurt unterstützt mit einer Stelle. Das Netzwerk Frankfurt kümmert sich um die Vernetzung, Beratung, Austausch, Öffentlichkeitsarbeit von Interessierten, die eben sowas machen wollen. Einfach, dass da mal eine Anlaufstelle ist und dass die Leute sich da organisieren, austauschen können. Es gibt, da habe ich übrigens auch vorne Flyer hingelegt, jährlich eine Informationsbörse für gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen. Die nächste ist am 27.09., also demnächst. Aber, und ich hoffe, ich kriege jetzt den Saft nicht abgedreht, das Hauptproblem ist, es gibt viele Interessenten, aber es gibt wenige Grundstücke. Und diesem Problem wollen wir uns mal annehmen. Wir haben vor ein paar Jahren schon mal so einen Baulückenatlas gemacht. Allerdings ist da vieles auch inzwischen nicht mehr da oder es ist nicht verfügbar. Das heißt, da haben wir alle Baulücken angegangen. Und meine letzte Folie, was wir jetzt gerade beschlossen haben, für genau diese Zwecke ist, gründen wir gerade einen Liegenschaftsfonds. Da haben wir ausnahmsweise mal ein städtisches Grundstück verkauft. Wir verkaufen nämlich auch keine Grundstücke mehr, sondern geben die eigentlich nur noch in Erbpacht her. Und da haben wir 7 Millionen mit erlöst. Das ist im Gateway Garden, das ist am Flughafen mit dem Verkauf von einem Grundstück. Und dieses Grundstück, diese 7 Millionen sind der Grundstock für einen Fonds. Der ist bei der KIG, da sitze ich auch im Aufsichtsrat angesiedelt. Und diese Gesellschaft wird quasi schwierige Grundstücke von, die schwer zu entwickeln sind, wo irgendwelche Eigentümer auf uns zukommen und sagen, er wollte nicht was draus machen, die einfach nicht so schnell zur Verfügung stehen und bevor irgendwelche Investoren kommen, nehmen, wird die entwickeln, wird die baureif machen und wird die dann zu Festpreisen, die sich am Verkehrswert orientieren, also auch ohne Gewinnabsicht, wieder für Baugruppen zur Verfügung stellen. Daneben haben wir mit dieser Baulandentwicklung auch festgelegt, dass wir für die Innenstadtgründe, jetzt kriege ich den Doppelstopp, bevorzugt geförderten Wohnungsbau und auch solche Baugruppen unterstützen werden. Das ist das, was wir machen. Ich an der Stelle mal erstmal vielen Dank. Meine Zeit ist um. Wir werden sicherlich noch über das eine oder andere nachher näher reden können. Vielen Dank.